You have chosen the right job. You support the right job.
5 seconds! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom German Gunners Podcast, die Episode 328. Wir wollen zurückblicken auf unser 3-0 gegen Sunderland am Wochenende, sprechen über die Lage in der Premier League, den Titelkampf und blicken voraus auf den Spieltag unter der Woche mit unserer Auswärtspartie am Donnerstagabend in Brentford. An den Mikrofon Felix und Simon wieder. Hi Simon.
Hi Felix. Fühlt sich langsam normal an, hier zu sein.
Ja, das ist schön. Christian weilt noch in Fernost. Weiß ich nicht, wenn es so weitergeht mit der Bilanz, müssen wir ihn noch etwas länger da lassen. Und er kriegt von mir mal nur das Ergebnis. Dann mit Zeitverschiebung kann er dann morgens das erste direkt sehen. Ich soll ja auch keine Zwischenstände liefern oder so, sondern er kriegt dann immer nur das Ergebnis. Und dann, ja, bis jetzt, sage ich mal, ist das Aufwachen ganz gut gelaufen.
Absolut.
Ja. Wir wollen sprechen über das, was am Wochenende passiert ist. Bevor wir auf unseren Sieg gegen Sunderland gucken, ganz kurz vielleicht zur Lage in der Liga an sich. Im Grunde genommen hat sich ja eigentlich gar nichts verändert. Der Vorsprung auf City ist bei 6 Punkten. Aber wenn ich so die Reaktion einiger Fans sehe, ist, dass City noch gewonnen hat, dann vielen auch nicht geschmeckt. Ne? Also es war, man hatte schon, glaube ich, damit gerechnet, wenn sie nochmal irgendwo patzen, dann vielleicht am Sonntag bei Pool.
Ja, so ging es mir auch. Natürlich sollten wir uns auf uns konzentrieren, aber so nachdem das 1-0 gefallen ist, lustigerweise genauso wie gegen uns im August, hatte man schon Hoffnung, ja, 9 Punkte, das wäre natürlich schon ein gutes Polster. Aber wie du sagst, es sind genauso die 6 Punkte wie die Woche davor. Fand auch die Medien irgendwie lustig in England, die dann irgendwie sagen, naja, letzte Woche hieß es noch, ja, Arsenal ist durch, alles gut mit 6 Punkten und jetzt auf einmal, sie müssen über ihre Schulter gucken, wenn City kommt, obwohl sich überhaupt nichts geändert hat. Wir haben sogar noch 2 Tore gut gemacht im Torverhältnis, von daher, naja, spannend.
Ja, es ist es wechselt von Woche zu Woche die Art und Weise, wie City gewonnen hat. Fand ich auch lustig, dass das ja nochmal einen extra Schub geben soll. Und ach ja, ich glaube, wir tun sehr gut daran, dass wir auf uns schauen. Vorsprung auf Villa haben wir ausgebaut. Ich glaube auch, dass wir Villa so ein bisschen aus dem Titelrennen eigentlich rausziehen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eine reelle Chance haben. Dafür sind die zu unkonstant. Heißt also City oder wir. Und zuletzt haben wir immer vorlegen können, auch am Wochenende. Jetzt dann am nächsten Spieltag, hatten wir letzte Woche auch schon diskutiert, müssen wir wieder nachlegen. Mal gucken, wie uns das liegt. Blicken wir erstmal dann aufs Wochenende zurück. 3-0 gegen Sunderland. Ich würde sagen, rundum eigentlich gelungene Sache. Wie bewertest du den Nachmittag?
Ja, kann man so unterschreiben. Also irgendwie fand ich, war so ziemlich die Blaupause vom Spiel gegen Leeds. So von allem drum und dran, wie so das Spiel sich entwickelt hat, so die ersten paar Minuten. Der typische Raja-Bock war wieder drin. Du hattest es in die Hangouts-Gruppe geschrieben. Verhalten. Und
er dann war aber auch in den letzten Wochen weniger. Ne?
Stimmt, also das ist mir auch aufgefallen. War schon lange nicht mehr so.
Und genau. Es liegt auch wahrscheinlich einfach daran, dass er gar nicht an den Ball kommt. Ne? Wenn er dann am Ball ist, gut. Aber lieber den Fehler in der 8. Minute so. Und
genau, vor allem, wenn da nichts passiert. Genau, und dann, ja, von da an, war es auch wieder alles kontrolliert. Die Statistiken waren identisch, also wieder 50-50 Ballbesitz, was ich mir nachher nochmal angeschaut hatte. Ich fand es ziemlich entspannt zu schauen. Wie gesagt, für mich analog Leeds eigentlich ziemlich gleiches Vorgehen.
Genau, und im Endeffekt eigentlich das, was man von der Mannschaft in der momentanen Verfassung erwarten muss und sollte, wie sie mit Mannschaften aus dem, ich sage jetzt im oberen Tabellenmittelfeld irgendwie umgehen. klar, im Endeffekt zählen am Ende die Punkte, das ist auch klar, aber wir hatten in der letzten Episode ja auch schon drüber gesprochen, dass der Januar nicht so rund lief insgesamt mit den Unentschieden und auch ja Chancen rausspielen, Tore schießen, sehr stark angewiesen sein auf Standardsituationen. Ich fand, das war jetzt in dem Sinne sowohl gegen Leeds, aber jetzt auch explizit gegen Sunderland dann auch nochmal einen Schritt nach vorne. Klar, in gewisser Weise waren wir auch nach Standards zumindest potenziell immer gefährlich, wenngleich Sunderland das gut verteidigt hat, aber ich finde, das war jetzt auch nochmal, was so das spielerische Element betraf, nochmal einen, aus meiner Sicht, einen Schritt nach vorne.
Ja, absolut.
Woran liegt's? Also nur die Personalie Kai Havertz, dass du ihn quasi so als, ja, keine Ahnung, was spielt er? Offensiver Mittelfeldspieler, hängende Sturmspitze, also sozusagen als Bindeglied zwischen zwei Welten eigentlich. Aber ich finde, er passt halt ungemein gut hin und es klappt in gewisser Weise dann halt auch, dass wir ja unsere Stürmer eigentlich besser freispielen und auch in Szene setzen. Also Gyökeres ist natürlich dann mit den beiden Toren klar, aber auch Jesus hat ja eigentlich genug oder hätte genug Möglichkeiten gehabt. Das heißt also, wir haben eigentlich mit Havertz jetzt wieder einen Spieler, der Räume schafft für andere und wir sozusagen tiefstehende Gegner besser bespielen können.
Ja, also ich würde es auch auf jeden Fall an Havertz festmachen. Auch, ja, ist schwierig, was er für eine Rolle spielt. Es ist nicht so dieser klassische Zehner, es ist auch kein irgendwie linker Achter, sondern ja, er macht irgendwie ganz interessante Wege, dass er dann immer es wieder schafft, auch so Steckpässe zu spielen, dass er die anderen freispielt, aber selber auch dann mal abschließt, wie wieder kurz vor der Halbzeit. Also ja, es bringt ein neues Element rein, finde ich, weil er doch nochmal vom Typ her anders ist als Ødegaard oder ein Eze macht auf der Position, würde ich jetzt mal sagen. Von daher, ja, hat auf jeden Fall unser Spiel wiederbelebt und wird noch, glaube ich, ganz wichtig werden für uns den Rest der Saison.
Ja, es ist so eine gewisse, für den Gegner halt auch nicht berechenbar. Ne? Also ich finde, wir haben mit Saka, wenn er denn wieder fit ist, auf rechts, da weißt du eigentlich als Gegner, was dich erwartet. Du musst es dann in irgendeiner Form nur in Schach halten. Das ist schon schwierig genug, aber du weißt, was du bekommst. Ähnlich auch bei Trossard und Martinelli. Havertz finde ich es ganz schwer zu greifen eigentlich. Ne? Weiß auch nicht, also er hat ja auch nicht in dem Sinne wahrscheinlich den direkten Gegenspieler, geht wahrscheinlich schon gar nicht, aber er schafft es halt einfach, Spieler auch aus der Abwehrkette rauszuziehen. Und was mir auch nochmal aufgefallen ist, er hat halt einfach so eine Art Spielverständnis, keine Ahnung, ob er immer richtig steht. Ich finde, er hat schon noch so ein paar Schwächen im Abschluss, aber was sozusagen sein Spielverständnis angeht, den Blick für Räume, ja, finde ich, haben wir keinen besseren, ehrlich gesagt. Das ist schon aus meiner Sicht ein sehr, sehr substanzieller Unterschied, dass er jetzt wieder mit dabei ist. Und ich würde mal sagen, er ist jetzt auch nah dran, dass er mal fast 90 Minuten durchspielen kann. Und gerade in so Auswärtsspielen wie in Brentford jetzt oder dann noch gegen die Wolves in der nächsten Woche ist, glaube ich, eher vom Spielertyp ungemein wichtig, weil wir dann halt wieder ja auch das Spiel werden machen müssen und schon erwarten dürfen, dass wir da eher wieder Mannschaften haben, die ja auf Konter setzen und erstmal hinten tief drin stehen.
Ja, also so von seiner Spielübersicht, finde ich, erinnert er mich manchmal auch ein bisschen an Özil. Ich weiß nicht warum, sie sind schon unterschiedlich, aber vielleicht mag es der linke Fuß sein, aber so in einzelnen Aktionen hat er schon was davon, weil er eben genau diese Übersicht hat, diese Intelligenz hat, weiß, wo er sich reinfallen lassen muss, wo er dann mal einen Pass spielt. Manchmal geht es natürlich auch schief, weil vielleicht der Mitspieler nicht damit rechnet, aber ja, das ist auf jeden Fall der Beste in dem Umfeld, in dem wir gerade haben. Ja.
Und wir haben mit ihm halt auch jemand, der zumindest potenziell seine Mitspieler sieht, wobei man ja den anderen nicht unterstellen darf, dass sie sie nicht sehen, aber sie können sie ihn halt nicht, können sie nicht so gut einsetzen. Ich finde, Havertz setzt seine Mitspieler gut ein und da profitiert halt auch ein Gyökeres von. Und ich meine, ganz ehrlich, klar, den Ball hätte wahrscheinlich auch jeder andere spielen können in der Situation, aber es passt halt gerade irgendwie so ein bisschen. Ja, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass Gyökeres ein bisschen mehr Platz kriegt, wenn Havertz da vorne auch noch mit rumschwirrt. Ja. Genau, also das fand ich auf alle Fälle gut, hat mir gefallen. Offensive Variabilität war wieder besser. Was, glaube ich, und das hattest du gesagt, einer der Punkte, dass wir die schon in Kontrolle waren in den 90 Minuten, aber jetzt auch nicht permanent den Ball hatten. Ich habe nochmal nachgelesen, es war wohl auch eine der von der Anzahl der Pässe ab nicht ein Negativrekord, aber schon in dem, im unteren Bereich, was diese Saison angeht. Also wenn wir den Ball hatten, waren wir effektiv und gut. Und wenn wir ihn nicht hatten, dann haben wir halt Sunderland den Ball geben lassen, ohne dass sie halt bis auf die Einzelsituationen gefährlich gewesen sind. Also zeigt so ein bisschen den weiterhin pragmatischen Ansatz von Arteta, den wir auch in der letzten Episode schon besprochen hatten. Distanzschüsse. Neues Element, beziehungsweise endlich mal wieder stärker eingesetzt, glaube ich auch in gewisser Weise notwendig, weil viel zu selten. Und wir haben eigentlich
richtig gute Schützen, ja.
Ja, ja, wir haben eigentlich richtig gute Schützen. Also Havertz hatten wir genannt, Declan Rice,
da der auch, genau.
Subimendi, ja. Trossard auch. War vielleicht auch so ein bisschen eine Reaktion darauf, dass wir uns häufig auch zu Hause immer mal schwer getan haben gegen den Low Block. Und ich glaube, gegen Sunderland, ich will nicht sagen, dass es der Schlüssel zum Erfolg war, aber zumindest hat das funktioniert. Einerseits die Standardsituation dieses Mal, so wie Subimendi-Tor nach Distanzschuss, dann letztendlich, wie heißt es so schön, der Wegbereiter, kurz vor der Halbzeit dann, glaube ich, zu einem sehr, sehr wichtigen Zeitpunkt. Und Subimendi ist aus meiner Sicht auch eigentlich jemand, der eine extremst gute Technik dabei hat. Erinnert sich an den Volley-Schuss noch, weiß gar nicht mehr gegen wen es war, aber aus meiner Sicht halt, ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich dann so ein Spiel wie gegen Sunderland jetzt sehe, mit den Schüssen, die die Spieler abgegeben haben, wir müssten viel häufiger eigentlich aufs Tor schießen.
Ja, ja, es hätte auch ja locker 3-0 stehen können, wenn der, gut, der von Havertz war knapp vorbei, Rice hatte, glaube ich, 2 Minuten vor Subimendi, wo auf dem rechten Pfosten so vorbeigeht, also
ja.
Da wirklich gute Distanzschüsse und ist ein sehr gutes Mittel, glaube ich, wenn wir da drauf setzen, auch in Zukunft. Macht uns noch weniger ausrechenbar.
Genau, auf alle Fälle. Ich denke, dass wir die erste Halbzeit dann auch mit einer verdienten Führung in die Kabine gegangen sind. Zweite Halbzeit, ja, ich hätte mir schon gewünscht, dass wir vielleicht irgendwie, also das ist natürlich dein Wunschdenken und Träumerei, ich hätte mir schon gewünscht, dass wir irgendwie einen Ticken eher auf das 2-0 machen. Es ist dann letztendlich zu einem Zeitpunkt gefallen, der absolut gut war. Gerade auch, weil dann die Einwechselspieler wieder getroffen haben. Wir haben aber auch, das muss man ja auch sagen, das ist dann noch, glaube ich, wieder Credit an die Defensive. Wir haben ja in der zweiten Halbzeit eigentlich auch nichts zugelassen. Aber
gar nichts, ja.
Im Ideal verwünschst du dir vielleicht das 2-0 noch 5 bis 10 Minuten früher. Aber ja, da vielleicht auch in der momentanen Situation, in der Konstellation, die wir im Sturm hatten, nicht möglich, wenn wir jetzt irgendwie so einen Schwachpunkt oder einen negativen Aspekt sehen. Ressource nicht so im Spiel gewesen. Gegen Sunderland konnte sich gegen ja, die ja auch schon recht bullige, dynamische Defensive irgendwie nicht so gut durchsetzen. Ich war auch ehrlich gesagt überrascht, dass er spielt von Beginn an. Also ich hätte jetzt eher mit Gyökeres gerechnet, aber klar, bei der Anzahl der Spiele, die wir absolvieren, braucht es ein bisschen Rotation. Wie hast du Ressource gesehen?
Ja, gebe ich dir recht, war jetzt nicht so auffällig. Man hatte ein bisschen Pech mit dieser Abseitsstellung. Da die Füße noch in der eigenen Hälfte, aber irgendwie die Schulter ein bisschen zu weit vorne. Dann hätte er zumindest den Elfmeter noch rausgeholt. Aber ja, gesamt gesehen war es jetzt nicht so. Und klar, dann kommt dann Gyökeres rein, macht gleich das Tor. Da kannst du wieder sagen, ja gut, hätte der starten müssen. Aber ich glaube, vielleicht macht es auch gerade das aus, dass wenn du dann von der Bank kommst, wenn du eigentlich starten möchtest, dass du dann eben heiß bist und dann macht eben der Einwechselspieler das Tor. Das ist ja das, was Arteta immer betont hat, dass die Spieler, die dann reinkommen, das Spiel finishen sozusagen.
Klar, ich glaube, Ressource ist einfach ein Spieler, der uns ungemein viel gibt auch. Aber ich glaube, gegen einen Gegner, der vergleichsweise eher tief steht, nicht so zündet, glaube ich. Muss man nochmal abwarten. Gegen Leeds ist ja eingewechselt worden. Und da ist das Jobsharing schon in gewisser Weise dann auch konsequent. Aber ich glaube, einer der, ich sag jetzt mal, schwächeren Auftritte von ihm in den letzten Wochen. Wenngleich man natürlich betonen muss, dass er nach seiner Verletzung auch sehr, sehr gut zurückgekommen ist. Aber insgesamt dann ein eher schwächerer Auftritt. Haben wir in den letzten Wochen auch von Gyökeres gesagt, jetzt hat er 2 Tore gemacht. Ich weiß gar nicht, Ob du den, ob du das Einzelspiel auch gesehen hast, aber der Kommentar hat immer gesagt, irgendwie 8. Tor, das 6. gegen einen Aufsteiger.
Ja,
da dachte ich mir auch so, okay.
Das wird auch nur bei Arsenal gesagt, diese Statistik. Ja. Spannend, ja.
Im Sinne von trifft halt nur gegen die schwachen Gegner, aber sei es drum, fand ich zumindest ist eine vielversprechende und gute Cameo quasi, eine gute Leistung. Die Frage ist jetzt halt so ein bisschen, kriegt das irgendwie auch mal auf die Kette von Beginn an?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe interessanterweise heute seine XG-Statistik gesehen und die ist genau bei 8,00. Also es ist wirklich verrückt, dass er genau 8 Treffer hat und 8,00 Expected Goals. Von daher scheint er ja zumindest mal da jetzt nicht irgendwie ein Chancentod zu sein. Aber ja, ich glaube,
dass... Nee, das Problem war ja auch nicht, dass er die Chancen versiebt hat, sondern dass er gar keine Chancen
hatte.
Gespielt hat. Ja,
genau, ja. Ja, nee, vielleicht hilft das so ein bisschen. Ich denke ja immer, wenn so ein Stürmer dann so einen Doppelpack macht, dass sowas wieder befreiend ist, dass man, auch egal gegen welchen Gegner, aber dass man einfach dann wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat. Und ich glaube, mit Havertz, wie gesagt, das ist eine Kombi. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das funktioniert echt gut und das kommt ihm vielleicht in seinem Spiel auch ein bisschen mehr entgegen. Und ja, warum soll es nicht so weitergehen?
Ja, und wenn du halt einen Doppelpack gemacht hast, musst du dann auch im nächsten Spiel von Beginn an spielen. Also das ist in gewisser Weise auch klar. Genau, nach dem 2-0 war es ja eigentlich mehr oder weniger entschieden. Wir hatten dann zum Glück auch noch ein bisschen gewechselt, ein paar frische Beine gebracht, aber von Sunderland kam wirklich nicht mehr viel und ich hatte jetzt aber auch den Eindruck, dass wir uns defensiv nicht völlig verausgaben mussten.
Nee, zum Beispiel auch, ich fand Calafiori hatte auch nicht so seinen besten Tag, aber ist auch jetzt nicht groß aufgefallen, also in so einem Spiel.
Genau, wollte ich gerade sagen. Und insofern sind Unzulänglichkeiten in der Defensive, die wir hin und wieder mal hatten, nicht so stark ins Gewicht gefallen. Ja, Calafiori ist aus meiner Sicht nach seiner Abwesenheit auch noch nicht so wieder in einem guten Rhythmus. Ich finde, er gibt der Mannschaft ungemein viel im Spiel nach vorne. Wenn ich aber beispielsweise, jetzt sprechen wir doch noch kurz über Chelsea-Pokalabend, ganz kurz, wenn ich da die Leistung von Hinkapje gesehen habe, die war sensationell gut. Ja. Also ich finde, in der Defensive gibt er der Mannschaft deutlich mehr. Calafiori hat eher so dieses unberechenbare Moment, aber das zündet halt auch nicht in jedem Spiel, ne?
Ja, aber das zeigt wieder, wie variabel wir auf einzelnen Positionen, obwohl wir doppelt besetzt sind, dann doch unterschiedliche Spielertypen haben und das uns so schwer ausrechenbar macht. Also, und dann diese Verletzungen natürlich dazu führen, dass immer mal wieder ein anderer reinkommt. Und ja, das ist, glaube ich, auch dieses Jahr wirklich ein Pfund, das wir haben, dass wir den breiten Kader haben und das so ausnutzen können und dadurch unberechenbar sind, ja.
Ja, ich habe mich irgendwie gestern beim Gedanken mal erwischt, wir sind 6 Punkte vor Manchester City und wenn man sich anguckt, was wir an Verletzungen alles schon hatten diese Saison und keine Ahnung, ja auch Schwierigkeiten generell, die Doppel- oder Dreifach-Vierfach-Belastung, sozusagen der Druck, der auf der Mannschaft und auf dem Verein irgendwie auch liegt und wenn man sich dann anguckt, wo die Mannschaft jetzt quasi steht, das ist eigentlich kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Du hast die Statistik auch nochmal gepostet mit der Siegquote jetzt in allen Pflichtspielen. Die Frage ist halt so ein bisschen, oder sozusagen die große Kunst wird sein, dass wir dieses Niveau noch 3,5 Monate halten. Aber keine Ahnung, also aus meiner Sicht bekommt das viel zu wenig Beachtung. Und in der Tat ist es dann natürlich auch eine der zentralen Erkenntnisse und auch die Lösung, dass halt jeder Spieler in gewisser Weise seine Qualität mit einbringt, aber als Gesamtkonstrukt funktioniert es über weite Strecken und auch in vielen Spielen halt. Ne? Also ob jetzt ein White auf der rechten Seite spielt oder ein Timber mal links, klar gibt es in gewisser Weise irgendwie mal Abstriche und es klappt dann am einen oder anderen nicht so gut, aber grundsätzlich wirkt es immer wie eine homogene Aufstellung und Mannschaft.
Ja, und ich kann mich auch noch an ein oder zwei Experten oder auch Kommentatoren erinnern, die zu Beginn der Saison gesagt haben, oh, Arsenal doppelt besetzt auf jeder Position, ob das nicht Unruhe gibt, ob die Spieler unzufrieden wären, der spielt ja die Hälfte nicht, aber ja, es war ja klar, dass jeder seine Einsatzzeiten bekommt und dass man auch eben die Chance dann hat, wenn alle fit sind, auch mal wirklich sich auf den Gegner einzustellen oder wirklich einen Überraschungsmoment zu bringen. Von daher, ja, die ganzen Verletzungen, du hast es angesprochen, das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man dann bedenkt, wo wir stehen. Und deswegen hinkt für mich so ein bisschen auch immer dieser Vergleich mit den Vorsaisons, dass wieder das Gleiche passieren könnte. Wir sind viel robuster, viel reifer und eben haben viel breiteren Kader, um einfach solche Verletzungen abzufangen.
Ja. Genau, Stichwort breiterer Kader. Wir haben dann ja auch gut nochmal gewechselt. Martinelli ist gekommen, letztlich der Weg breiter zum 3-0. Ja, nice to have sozusagen. Ich glaube, Tordifferenz, ja, kann am Ende natürlich auch zählen. Deswegen jedes Tor ist in gewisser Weise irgendwie wichtig. Ich glaube, für Georg Hirsch war es wichtig, da den Doppelpack auch zu haben. Grundsätzlich zeigt es aber auch so ein bisschen den Drang und den Willen der Spieler, die halt in der Tat eingewechselt werden, dass sie halt auch irgendwie einen Impact geben wollen. Und haben wir auch ganz häufig in den vergangenen Spielzeiten schon gehabt, aber auch immer mal wieder halt nicht, wo man sich einfach Einwechslung oder so verpufft, hat nichts gebracht. Aber die Spieler, die es in dieser Saison nicht geklappt hat mit den Einwechselspielern, kann man, glaube ich, an einer Hand abziehen. Also in irgendeiner Form, irgendeinen positiven Effekt hat immer irgendjemand von der Bank gebracht. Ja. Auch ein Schlüssel zum Erfolg. Und dementsprechend dann auch zum Erfolg gegen Sunderland. Ja, Spieler des Spiels ist, glaube ich, Declan Rice geworden, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, kann man machen. Aus meiner Sicht, es war klar, Zubimendi mit der besten Leistung hat, glaube ich, auch die meisten Kilometer zurückgelegt.
Ja, ich finde es auch Wahnsinn, was der jedes Spiel spielt und das ist unglaublich und ich finde, der kriegt da viel zu wenig Beachtung für. Also unter den Arsenal-Fans natürlich schon, aber so auch in der Medienwelt hört man so wenig über ihn und er ist also mit Abstand für mich der Transfer der Saison, auch übergreifend, also nicht nur für uns, sondern ich glaube in der ganzen Liga und ja, höchsten Respekt und vor allem, er spielt ja jedes Spiel gefühlt, also ich kann mich nicht...
Das war ja auch wieder so eine Sache, rotiert dann in gewisser Weise mal ein bisschen für dieses Spiel und ich hatte mir halt schon gedacht, okay gut, auswärts Brentford ist ein tricky Game, schnelles Umschaltspiel, guter Konter von Brentford, den die auch immer haben vor eigenem Publikum, wäre aus meiner Sicht halt einfach dann das Zubimendi Rice Mittelfeld, dann dachte ich, okay, gegen Sunderland zu Hause kann man schon vielleicht ein bisschen irgendwie rotieren, vielleicht mal Norgard bringen, aber spielen wieder die beiden. Ja. Und dann solche Laufleistungen, also es ist schon
Wahnsinn, ja.
Es ist absurd. Klar, werden wahrscheinlich nicht alle Spiele im Februar machen können, aber man muss auch sagen, dass wir, klar, man kann Norgard das Vertrauen schenken. Merino fehlt ja jetzt dann doch, ja, wahrscheinlich die Saison über. Ich habe immer noch nichts Genaueres gelesen, hatte nochmal geguckt, aber ich, so wie ich das jetzt gelesen habe und interpretieren würde, spielt er diese Saison nicht mehr. Hatten wir in der letzten Episode noch ein bisschen drüber gesprochen und dann kam die Nachricht, dass er am Fuß operiert wurde.
Er hatte heute, glaube ich, ein Bild gepostet aus dem Krankenhaus. Alles gut gelaufen, aber ja.
Sinne von WM in den USA für ihn natürlich extrem blöd und ich glaube für uns auch maximal blöd. Also klar, jeder Spieler, der irgendwie länger verletzt fehlt, ist Mist. Aber Merino, einmal tut es für mich, er tut es mir sehr leid für ihn, weil ich glaube, er eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und er gibt halt auch nochmal so ein gewisses Element der Unberechenbarkeit, absolut, ja. Ähnlich wie Havertz, das dann verloren geht. Dafür sind ja zumindest die Abwesenheiten von Saka und Ødegaard nicht mehr so lang. Das heißt, wir hätten im Mittelfeld schon wieder ein bisschen Möglichkeit auch zu rotieren, weil ich kann mir in der Tat nicht vorstellen, dass Zubimendi und Rice jetzt Brentford spielen. Gut, im Pokal setzen sie vielleicht aus, aber dann steht ja Wigan und Wolves und Tottenham auch wieder an. Wir sind dann ja in der Liga dreimal auswärts hintereinander. Also das ist schon ein straffes Programm für die.
Ja, Zubimendi hat, glaube ich, fast so viele Minuten wie Raya. Ich glaube, ein paar weniger, aber das ist schon Wahnsinn. Also, da muss er jedes Spiel gemacht haben, bis auf ein paar Auswechslungen.
Ja, klar. Und naja, gut, solange es funktioniert, es gibt ja so Spieler, die das irgendwie können. Ne? Also ich meine, klar, so ein Haaland hat auch Ewigkeiten immer gespielt. Und klar, dann schießt er mal kein Tor oder so. Es fällt dann bei Haaland halt auf, aber ich meine, solange Zubimendi seine Kernaufgabe macht im Sinne von Struktur des Mittelfelds, alles schön und gut.
Ja.
Genau, 3-0 dann also, guter Abschluss, alle soweit zufrieden. Und hat uns dann in diese 9 Punkten eine Vorsprungposition gebracht, ist am Ende dann auf 6 geschrumpft in einem absurden Spiel, zumindest in der Schlussphase. Wo ich mir auch dachte, okay, gut, trägt zur Sympathie beider Mannschaften nicht bei. Wenn das bei uns vorgefallen wäre, ich weiß gar nicht, was da für ein Gewitter rüber eingefallen wäre mit Ziehen und VAR und solche Sachen und rote Karten und so. Und naja, da war es dann absolutes großes Entertainment. Naja, gut.
Wäre ja lustig, wenn es an dem Tor dann am Ende das Torverhältnis entscheidet.
Was sagst du zum Elfmeter für City?
Ja, also wie viele Situationen wir schon hatten, da gab es ja dann auch wieder gleich Vergleiche. Ich glaube, Ødegaard war es mal gegen City. Also ich weiß nicht, das ist halt irgendwie inkonsequent. Wir bekommen solche Elfmeter nicht, City bekommt einen. Ja, was will ich dazu sagen?
Ja, das ist meiner Sicht ein sehr harter Pfiff.
Ja.
Klar, also genau, also es ist genauso, ich weiß gar nicht, was härter ist, die rote Karte für Szoboszlai. Aber die ist nun mal dem Regelwerk treu. Ne? Also du musst halt dann leider so pfeifen. Ja. Wie das auch nochmal erklärt wurde, aber ja.
Absolut. Ich glaube, da gibt es im American Football ist es doch so, dass sich dann 2 Vergehen gegenseitig aufheben, strafen. Also hätte man auch einfach das Tor geben können und sagen, okay, beide Fouls vom Haaland und von Szoboszlai waren nichts, aber gut, ja.
Ja, ist, ist. In gewisser Weise schwächt das Pool ein bisschen, ist aber auch aus unserer, oder aus meiner Sicht nicht mehr Kragenweite in dieser Saison. Okay, machen wir einen Haken hinter diesem Spieltag. Brentford am Donnerstagabend. Immer ein schwieriges Auswärtsspiel gewesen. Zuletzt allerdings mit ganz guten Ergebnissen für uns. Allerdings die Bees mit auch einem guten Run und in der Tabelle relativ gut.
Punktgleich mit Liverpool, glaube ich sogar.
Ja, genau, weil Liverpool ja verloren hat. Wird also nicht ganz so einfach. Also ein Schlüsselspiel und City zu Hause gegen Fulham. Könnte also sein, dass wir zu dem Zeitpunkt des Spiels am Donnerstagabend nur 3 Punkte vor Manchester City sind. Geht die Mannschaft damit gut um?
Ja, ich hatte es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Ich glaube, wir konzentrieren uns auf unser Spiel. Arteta macht das mit den Spielern schon, dass sie da die Nebengeräusche relativ ausblenden können. Die Fans werden es natürlich beunruhigen, wenn sie die 3 Punkte Vorsprung am Donnerstagabend sehen, dann wird schon bei einem das Nervenflattern losgehen, aber ich glaube, die Spieler, die gucken auf sich, ein Spiel nach dem anderen und das Gute ist, glaube ich, dass unser Wolfsspiel vorgezogen wurde, dass wir sozusagen uns dann in der Hoffnung, wir gewinnen das Spiel, einen kleinen Vorsprung nochmal mehr rausarbeiten können, weil ich glaube, die nächsten Spiele würden wir immer nachlegen, weil wir immer Sonntagabend spielen und ja, tendenziell. Ich glaube, für die Psyche ist es natürlich schon einfacher, wenn du vorlegen kannst. Weiß ich nicht. Es kommt immer darauf an, wie das Spiel läuft. Also wenn du natürlich vorlegen kannst und verlierst, ist auch blöd. Aber ja, ich glaube, am Donnerstag werden die Spieler voll fokussiert sein, egal wie City spielt. Und ich glaube, unterschätzen sollte man Brentford in keinster Weise. Du hast es gesagt, wir haben einen sehr guten Lauf. Ich habe das Spiel gegen Newcastle am Wochenende gesehen und es war schon robuste Mannschaft. Also da müssen wir
ja eine gute Offensive, aber auch anfällig defensiv. Ja.
Genau. Und
aus meiner Sicht halt gerade zu Hause ist sie extremst konterstark. Also ja, schon seitdem sie in der Premier League wieder sind, wird nicht einfach. Haben halt vorne auch Stürmer, die wirklich Tore schießen können.
Ja.
Und das Spiel in der Hinserie Anfang Dezember hat schon gezeigt, was einen erwarten wird. Ich glaube aber, Kevin Schade ist gesperrt noch. Ist zumindest in gewisser Weise eine kleine Erleichterung für uns nach seiner roten Karte. Und bei uns sehe ich jetzt auch erstmal keine so großen personellen Veränderungen. Ich denke, das Spiel wird, wenn man die nächsten 2, 3 Partien sieht, also sprich Wigan dann noch mit dem Pokal am Wochenende und die Wolves schon die höchste Priorität erstmal wieder genießen. Klar, weil es auch das nächste ist, aber ich denke auch von der Schwierigkeit ist es das schwierigste Spiel jetzt erstmal.
Ja, sehe ich auch so.
Erwarten wir also keine großen personellen Veränderungen. Wir hatten schon gesagt, Jökeres von Beginn an, auch Havertz wieder im Mittelfeld.
Ja, ich glaube.
Obwohl Ødegaard und Saka wahrscheinlich wieder fit sein werden.
Ja, weiß es noch nicht genau, aber ich würde auch sagen, wir spielen wahrscheinlich genauso, bis auf Gyökeres für Jesus. Ja, ich glaube auch nicht, dass er. Ja, wobei Madueke, ja, kommt darauf an, wie fit halt Saka ist. Ich weiß, sie riskieren wird Arteta nichts, denke ich. Und da sind wir gut genug besetzt. Vielleicht kriegt Martinelli nochmal eine Chance von Anfang an. Aber ja, dann, wie du sagst, haben wir ja mit Wigan und Wolves theoretisch Spiele, wo man auch gut integrieren kann.
Das stimmt. Die Frage ist so ein bisschen, ob Calafiori seine Unberechenbarkeit ausspielen darf in Brentford oder ob man da vielleicht dann doch die eher vorsichtigere Variante in links spielt. Also da
Stimmt,
könnte
ja.
ich mir noch den Wechsel vielleicht vorstellen, aber ansonsten sehe ich auch eigentlich wenig anders zu wechseln.
Jo.
Gut, ja, es gibt, wie gesagt, einen vollen Spieltag von Dienstag bis Donnerstag. City hatten wir gerade schon gesagt gegen Fulham. Ich gucke gerade mal, ob das noch irgendwas anderes gibt, was einem die Gänsehaut bringen muss. Spurs gegen Newcastle. Ganz fürchterliches Spiel.
Ja,
Also ich
ich.
finde, Newcastle ist eine, also bei mir sozusagen eine der fürchterliche Mannschaft. Also auch fürchterliche, also stimmungsvoll, super Fans, aber auch sonst einer. Nee, kann ich gar nicht mit. Also wirklich, ich gucke gerade nochmal, wo Villa spielt. Ah ja, genau, das hatte ich schon nachgesehen. Die spielen zu Hause gegen Brighton. Ja, genauso tricky wie unser Spiel. Und Sunderland gegen Liverpool, die heimstarke Sunderland. Auswärts sind sie ja dann doch vergleichsweise schwach. Also muss man auch nochmal sagen, da hatte ich schon ein bisschen mehr Gegenwehr auch gerechnet. Aber es ist dann halt immer die Frage, ne? Wie viel Gegenwehr lässt du in so einem Spiel auch zu und gestattest du dem Gegner, dass das so easy peasy geht, hätte ich nicht gedacht. Wäre schön, wenn es Donnerstag auch wieder so käme.
Ja, ich glaube, Xhaka fehlt ihnen schon. Das hat man schon gemerkt,
Ja.
seit er raus ist, dass es nicht mehr so ist. Und es sind aber trotzdem, wie du es gerade gesagt hast, die einzige Mannschaft, die zu Hause noch nicht verloren hat.
Ja, weil wir
Das wäre
versehentlich
Aufsteiger.
mal gegen United ausgerutscht sind.
Ja, aber ja.
Ja, schauen wir mal. Ich denke, es wird ein tricky Game, aber ich finde, es ist jetzt auch in gewisser Weise, wenn du halt die Meisterschaft gewinnen willst, musst du das Spiel da gewinnen. Ich habe jetzt in meinem internen Ranking von den Spielen, die jetzt kommen, also Brentford, Wolves, Spurs und Chelsea 10 Punkte eingeplant. Aber
Ja.
auch nur, weil ich davon ausgehe, dass City auch irgendwo nochmal Punkte lässt. Im Idealfall sind es natürlich 12, die wir holen. Aber es ist glaube ich, ein ganz entscheidender Run, den wir dann gerade machen müssen. Und das ist echt auch ein straffes Programm, weil nachdem wir gegen Chelsea gespielt haben, dann Ende des Monats oder Anfang des neuen Monats geht es dann halt gleich unter der Woche nach Brighton. Also es ist sehr, sehr tricky. Deswegen im Idealfall keine weiteren Verletzten. Auch das muss man ja mal sagen, dass wir da zuletzt einigermaßen verschont geblieben sind. Und was es noch braucht, einen fitten Saka, der Tore schießt nach seiner Rückkehr und halt einen Ødegaard, der wieder Einfluss bekommt. Aber es ist halt auch so, sobald er mal Tritt fasst, geht er wieder raus für ein paar Spiele wegen angeschlagen und verletzt. Also es ist auch gerade so eine solche Saison, es kommt halt auch noch zu. Ne? Wir haben auch wirklich Spieler und Leistungsträger, die ja auch nicht performt haben, aus verschiedensten Gründen. Ne? Also wenn man sich die Statistiken anguckt der Spieler, also sei es Saka, sei es auch Ødegaard, die sind ja von ihren Bestwerten meilenweit
Anscheinend,
entfernt.
ja.
Wenn man sich dann halt anguckt, dass das dann trotzdem nicht bisher null durchschlägt in negativer Hinsicht. Wir könnten noch so viel besser sein
Das
in
ist
den
ja
letzten Spielen.
das, wenn man jetzt
Ja.
wieder am Wochenende die Bank gesehen hat, da waren Merino, Saka, Ødegaard nicht dabei und die Bank war gut, also war sehr gut.
Ja.
Da müssten dann drei wieder potenziell von der Bank runter. Das ist schon Wahnsinn, der Kader, ja.
Alright, dann lass uns mal den Deckel drauf machen auf diese Episode. Donnerstagabend, also 21 Uhr in Brentford. Dann am Wochenende ist Pokal gegen Wigan und wir hören uns dann rechtzeitig vor dem Wolves-Spiel wieder, indem wir nochmal zurückblicken auf das, was passiert ist und schauen uns dann auch nochmal die Partie gegen die Wolves genauer in der Vorschau an. Fürs Erste, Simon, vielen Dank.
So machen wir es. Danke dir.
Genau. Es wird zur Gewohnheit. Christian freut sich jetzt, wenn er dann aufwacht, dass er eine Podcast-Episode hat. was macht man mehr, ne? Und ja, kommt gerne in die Hangouts-Gruppe am Donnerstagabend während des Spiels zum Diskutieren. Würden uns freuen. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche hier im Podcast wieder. Bis dann.
Bis dann. Ciao.